Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit zwei sehr spannenden Gästen und die möchte ich insofern ankündigen, dass es zwei Drittel eines anderen Podcasts quasi sind und dabei der jüngste sowie der zweitälteste. Tim guckt schon irritiert, dabei weiß er, wer jetzt hier ist. Ja, bitte, Tim.
Da wir ja nur zu zweit sind, ist ja immer einer der Jüngste und der, nee, eigentlich so ist es falsch gerechnet.
Ich hab von unseren Gästen gesprochen.
Achso, ich hab gar nicht richtig.
Aber du hättest recht, so wenn wir Nils mit einberechnen, würde das Gleiche auf uns tatsächlich zutreffen. Ja, richtig, insofern haben wir quasi eine symmetrische Besetzung. Und damit ein herzliches Willkommen an unsere Gäste und stellt euch doch gerne mal vor. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Ich bin Luis.
Ich bin Mio.
Und wir sind vom Podcast Das Rote Buch, ein fantastischer Familienpodcast. Und danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, immer herzlich willkommen und ehrlicherweise, ihr seid ja auch nicht durch Unfall hier, sondern wir haben euch eingeladen. Ihr habt uns ja schon den großen Gefallen getan und uns die Ehre gemacht bei unserem Einstieg in den Hobbit. Und wir hatten daraus gehört, dass die ein oder andere Figur des Buches es dann insbesondere auch Mio angetan hat. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt sind wir an dem Punkt, dann laden wir uns doch mal zwei grundvernünftige Leute dafür ein, um hier diverse Dinge auf ja Menschen, Tiere, Zwerge, Hobbits, Zauberer und so weiter zu beleuchten.
Also erstmal, ich bin nicht grundvernünftig, das ist schon mal ein Punkt. Das wollte ich noch ganz kurz anmerken. ja, also danke nochmal für die Einladung, das freut mich. Und wie gesagt, ich mag tatsächlich Beorn sehr gerne. Also habe ich jetzt was vorweggenommen?
Ja, aber das ist nicht schlimm.
Tut mir leid.
Nee, muss es nicht. Ja, nochmal einfach sehr cool, dass ihr da seid und wie man das von uns kennt, werden wir auch schön lecker was verköstigen, weil wir zeitlich etwas knapp dran sind. Starten wir jetzt mit euch mit dem Getränk und Tim und ich werden dann ganz dreist den Pfeifenkrautteil später irgendwann aufnehmen und reinschneiden. Aber
das wird schon keiner merken.
Das merkt eh keiner, genau. So, das heutige Getränk der Wahl ist Wasser. Tim, passend zum Thema haben wir uns das Getränk natürlich ausgesucht. Insofern erklär uns doch mal, warum trinken wir heute Wasser?
Naja, also der Gefährten ist ja der falsche Begriff. Thorin und Co. haben ja quasi gerade ein Gewässer überquert, wenn auch fliegend, beziehungsweise dann mit einem zweiten Schritt durchwartend. Und das heißt, wir trinken jetzt ein Wasser und dann sprechen wir über alles, was hinter dem Wasser liegt. Und insofern denke ich, passt das ganz gut. Es ist auch eben fließendes Wasser, es ist aus dem Hahn in das Glas geflossen. Insofern denke ich.
Ich hoffe inständig, dass du nicht irgendwie da durchgelatscht bist. Zum Wohl allerseits.
Zum Wohl. Aber zum Wohl. Das habt ihr sehr gut passend gemacht, dass wir heute Wasser verköstigen, wir auch nur Wasser mögen. Das habt ihr sehr abgepasst, sehr gut abgepasst.
Vielleicht haben wir ein paar Raben ausgeschickt, um Informationen einzuholen. Ja, und damit haben wir eigentlich auch eine Premiere. Ich glaube, wir haben noch nie Wasser verköstigt. Und in dem Fall, Tim, wir haben angenehm kühles Kranwasser, weil du freundlicherweise noch Wasser im anderen Aggregatzustand da reingeworfen hattest vorher.
Ja, ich habe ein bisschen geschummelt und habe Eiswürfel reingeworfen, weil ich dachte.
Also, wir haben auf jeden Fall gutes Düsseldorfer Leitungswasser. Was habt ihr denn bei euch? Das gute Bonner Leitungswasser oder habt ihr sogar was Edles aus der Flasche?
Wir haben was aus der Flasche. Ich denke, der Flasche stand aber schon ein Jahr oder so im Keller vielleicht. Eine super gut und günstig stilles Wasserflasche. Also auch nichts Hochwertiges, aber aus der Flasche.
Ich frage einfach mal so in die Runde. Also ich muss sagen, es ist heute sind es bei uns hier 34 Grad. Die Sonne böllert. Ich bin zu Fuß hier eben zu Tim gehetzt. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Wasser hier habe und nicht wie üblich ein Bier an der Stelle. Das tut mir sehr gut gerade. Was ich aber sagen muss ist, es ist nicht so fruchtig, wie das häufiger ist bei unseren Getränken. Mhm. Tim, was denkst du?
Ja, dafür sehr süffig. Denke, das kann man schon so sagen. Es ist ja sehr erfrischend, denke ich. Das ist der, also Kritiker könnten jetzt sagen, schmeckt irgendwie auch nach nix. Aber dafür haben wir in Düsseldorf so ein bisschen Kalk im Wasser. Insofern passt das doch.
Wie ist es bei euch?
Es schmeckt, wie er schon gesagt hat, sehr erfrischend. Es fließt gut hinunter und hat keinen besonderen Nachgeschmack. Man fühlt sich danach sehr positiv und viel besser drauf nach dem Wasser.
Ich würde dem zustimmen. Es ist für Sommer jetzt genau perfekt. Also schön kühl und das passt sehr gut zu sehr viel Grad Hitze.
Ja.
Das Pfeifenkraut.
Natürlich haben wir auch ein passendes Pfeifenkraut. Auch nicht schlecht, nein, aber ein passendes Pfeifenkraut am Start. Tim, du hast dich kundig gemacht, umgehört und keine Kosten und Mühen gescheut. Also irgendwie nicht sehr gescheit, was ich hier gerade rede. Aber Tim, was verschmökern wir denn da?
Also wir rauchen heute von Kopp die Meistermischung. Und zwar die 11. Also mehrere Meistermischungen, genau wie es mehrere Meister gibt, aber gibt es vor allem auch
eine. Sollen wir speziell für dich mal gucken, ob die auch eine Jägermeistermischung haben?
Eine Jägermeistermischung? Das leitet direkt über zum Geschmack, denn so schmeckt es einfach überhaupt nicht. Es schmeckt weder nach Kräutern noch nach Alkohol oder klebrig oder was weiß ich. Nee, wir rauchen hier einen Tabak, der von sich selbst behauptet, er schmeckt nach Honig. Ich finde, ein bisschen kann man das da rausriechen. Ein bisschen. Ja? Es handelt sich um Dark Cavendish mit hellen Virginia-Tabaken. Also auch Rum soll dabei sein. Das ist ja oft irgendwie wahrscheinlich dieses, was so ein bisschen vanillig schmeckt, würde ich sagen. Und es gibt noch eine dritte Zutat. Ich weiß nicht, ob du die auch errätst.
Nee, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch den Honig nicht geraten. Ich hätte schon gesagt, der hat so eine leicht waldige Süße. Mhm. Aber ja, also Honig passt, finde ich. Mhm. Aber ehrlicherweise, außer dieser leichten Süße, schmecke ich da jetzt nicht so besonders viel.
Das andere
aus.
Passt auch zur waldigen Süße, es soll Pflaume sein.
Das.
Ja, also das finde ich, kann man schon
so ehrlicherweise,
klebrig Süße.
Genau, dieses Klebrige, weil ehrlicherweise, also die Pflaume schmecke ich da auch jetzt nicht raus. Mhm. Aber das klebrig-süße, das könnte natürlich sein.
Ja.
Wie findest du denn?
Die Geschmäcker kommen nicht ganz so exzessiv raus, finde ich. Es schmeckt eher rund und ein bisschen, ja, was heißt beliebig? Also man kann ihn sehr gut rauchen, aber es hat nicht so dieses, dass man so denkt, boah, geil, das fehlt mir noch ein bisschen.
Ja, bin ich tatsächlich bei dir. Erstmal, wie gesagt, so einen definierten Geschmack kann ich hier ehrlicherweise nicht ausmachen. Da hat man vermutlich von dem, was ich vorher gesagt habe, auch schon irgendwie mitbekommen. Und ich bin gerade bei der Beschreibung, glaube ich, bei so nichts Halbes, aber auch nichts Ganzes. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, weg damit und nie wieder. Das ist aber auch nichts, wo ich sage, cooler Geschmack oder sowas, was ich halt bei anderen Pfeifenkräutern, die wir hier hatten, dann eher habe, wo ich mir denke, oh, interessant. Oder auch sowas wie, oh, hier kriege ich vielleicht noch, oder hier schmecke ich noch eine Nuance raus oder so. Das fehlt mir hier.
Es ist ein bisschen, was ich schon finde, es hat einen gewissen erdigen Nachgeschmack. So ein, ja, nicht bitter, ist das falsche Wort. Erdig halt. Ich weiß nicht, wie man das in Geschmäckern beschreibt. So, es fühlt sich ein bisschen danach an, als wäre der Mund einmal ein bisschen trocken.
Finde ich ehrlicherweise, also bei mir gar nicht so präsent. Aber was ich schon sagen würde, das ist eher einer der schwächeren. Also für mich jetzt persönlich ist das einer der schwächeren.
Also geschmacklich schwächer oder kommt einfach weniger durch?
Ja, geschmacklich schwächer, unter anderem auch, weil einfach nicht so viel durchkommt. Also wir hatten ja zum Beispiel in Anführungszeichen Tabak schon, der von sich gar nicht großartig behauptet hat, irgendwie einen besonderen Geschmack oder so zu haben. Also mit sowas gehe ich dann quasi eher d'accord als jetzt mit dem, weil für das, was drin steht, finde ich ihn doch.
Er verspricht zu viel, meinst du?
Wirklich wenig aromatisch. Hm. Ja, genau.
Hm. Ja, doch, das kann ich verstehen, ja. Ich finde ihn okay, aber du hast recht, ich würde andere wahrscheinlich auch eher mehr nehmen, weil mir da der definierte Geschmack ist.
Ja. Ja, Juti. Ehrlicherweise von dem, was er versprach, passt er sehr gut zur Folge. Von dem, was er jetzt in der Praxis hielt, stinkt er ein wenig ab im Vergleich zu der Person in der Folge.
Ja, doch.
Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und gehen danach auch schon ins Thema rein, denn ich habe hier einen Berg an Fragen vor mir liegen. Ich freue mich.
Überzeugter Einsiedler.
Werbung.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Fragen, Kommentare, Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht über Instagram, dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe, unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge zum Beispiel oder per Mail an langgrundblatt@web.de. Viel Spaß.
Oh, da sind wir wieder. Ich würde sagen, wunderbär. Ihr versteht. Also, wir wollen heute über Beorn sprechen. Und meine erste Frage stelle ich dann natürlich direkt mal unseren lieben Gästen. Wer ist denn Beorn?
Wer ist Beorn?
Beorn ist ein Beorninger, der in dem Hobbit vorkommt. Er wohnt am Rande des Nebelgebirges und ist ein zentraler Charakter des 7. Kapitels im Hobbit. Ja, was soll man noch genau sagen? Er ernährt sich vegetarisch, obwohl er ein Hautwechsler ist und sich in einen Bären verwandeln kann. Das finde ich schon mal krass für einen Bären, dass der sich vegetarisch ernährt. Der behandelt seine Tiere gut und hat so eine Art Bauernhof. Und das ist schon mal eigentlich so ein guter Einstieg.
Finde ich auch. Luis, willst du noch was ergänzen dazu oder passt das für dich auch?
Im Grunde würde ich sagen, passt das alles. Ich würde nur noch dazu sagen, dass Beorn, wie wir finden, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, ein sehr cooler Charakter ist. Das gehört auf jeden Fall zu Beorn dazu, dass wir ihn super finden. Und ansonsten finde ich, hat mir von meiner Seite erstmal zum Einstieg zu Beorn vieles gesagt. Ne? Gestaltenwandler zwischen Düsterwald und dem Nebelgebirge.
Und einer von sehr wenigen Vegetariern, wie Mio schon richtig sagte, in Tolkiens Werk. Ich glaube, die anderen einzigen.
Aber direkt mal daran angeknüpft, was ich mir denke ist, er heißt Beorn, er ist ein Beorninger, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass diese Pelzwechsler, also von Bär zu Mensch oder Mensch zu Bär, je nachdem was die Ursprungsform war, falls wir überhaupt wissen, was das war, damit belästige ich Tim gleich. Der hat ja scheinbar irgendwas über Beorn gelesen, nochmal extra. Aber gab es denn vor Beorn schon Beorninger oder sind die quasi nach ihm benannt, weil er der Erste ist. Also er quasi sowas wie ein Baumbart oder ein Tom Bombadil ist.
Ich hätte es jetzt fast so verstanden, dass die Leute, also das Volk mag es vorher schon gegeben haben und vielleicht sind die dann, haben sich nach Beorn dann.
Das ist ein interessanter Gedanke. Was haltet ihr davon?
Ich hätte jetzt gedacht, dass es so vielleicht so ein bisschen ist, dass der Name Beorn in allen irgendwie steckt. Nur, dass Beorn halt einfach Beorn genannt wurde. Es ist halt auch so bei Rohan zum Beispiel, da sind die ja auch nicht, wie ich finde, nicht sehr kreativ mit den Namen Eomer, Eowyn und so weiter.
Stimmt, ja.
Eomund, vielleicht könnte es auch sein, dass der eine dann Beornbert oder so weiter hieß, der Vater, und dass die, und dass es deswegen so ist, dass es sich durch die ganze Linie zieht und dass es deswegen.
Das finde ich eine sehr plausible Theorie. Das ist gut. Ich hätte jetzt überlegt, dass es vielleicht sowas sein könnte, wie bei den Zwergen, wo ein Durin ja immer wieder geboren wird. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Beorn besonders viel mit den Zwergen gemeinsam haben möchte und vermutlich im Zweifel auch nicht die Namensgeschichte, aber ich finde deine Theorie viel geiler.
Ja, quasi so eine Buddha-Nummer, ne? Nee, Dalai Lama, Entschuldigung.
Ich weiß, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Was ist nochmal Dalai Lama?
Der geistige Führer des tibetischen Volks, der bei denen auch, das ist auch so eine Wiedergeburtsnummer. Ein bisschen wie der Avatar. Oder, also wenn der eine Dalai Lama stirbt, dann gibt es einen.
Ah, okay.
Genau. Womit wir eigentlich auch gelöst haben, dass das Zwerge sind.
Ja, so unähnlich sind die sich gar
und
nicht.
Die,
ne?
Leben auch im Gebirge. Aber okay, das
Gebirge,
ist vielleicht
Bart.
Stoff für eine andere Folge.
Ja.
ich glaube, irgendjemand hat das schon angedeutet. Ich frage aber trotzdem nochmal, wo wohnt denn Beorn? Und vielleicht direkt da dran die Frage gestellt auch, warum wohnt der da?
Er lebt, oder willst du anfangen?
Nee, antworte ruhig.
Okay. Er lebt zwischen dem Nebelgebirge und dem Düsterwald, in der Nähe vom Anduin und des Karoks, wo er auch selbst da diese Stufen reingeschlagen hat. Also das ist sowas wie, würde ich sagen, sein kleiner Felsen da im Anduin. Und relativ alleine. Also er lebt mit seinen Tieren, die ihm auch helfen. Das finde ich eigentlich ganz cool beschrieben im Hobbit. Das sind, finde ich, da sieht man nochmal ein bisschen dieses Kindliche, wie die Tiere auch ihm helfen, auch beim Tische aufstellen und alle Plätze für die Zwerge zurechtzurücken. Das finde ich eigentlich, da sieht man nochmal, dass es der Hobbit eigentlich wirklich ein Kinderbuch ist. Genau, er lebt alleine, hat nicht wirklich viele Freunde und wenn, dann leben die weit weg.
Ja, die Beoringer scheinen irgendwie so ein bisschen verstreut eher zu leben, ne? Oder so Einzelgänger zu sein, die vielleicht mal zu Ereignissen zusammenkommen, aber an sich so alle ihre eigenen Höfe haben. Zumindest Beorn hat einen eigenen Hof, wo er alleine wohnt.
Habt ihr an der Stelle, Mio, du hast einen Punkt?
Nee, ich wollte es einfach gerade nur nehmen, das Mikro.
aber dann vielleicht die Frage auch direkt an dich. Was glaubt ihr, vielleicht wisst ihr es sogar, wie viele Beorninger es noch gibt und wo die beispielsweise noch wohnen. Wissen wir da was?
Also ich weiß, dass die mal, glaube ich, gejagt wurden von den Orks. Das ist eine Sache, die ich aber nur aus den Filmen so genau weiß. Und auf den Hobbit-Filmen zu vertrauen, ist jetzt eine ungenaue Quelle, aber heute geht es ja um was anderes. Auf jeden Fall meine ich, dass die Orks die Beorninger versklavt und manchmal auch getötet haben. Deswegen glaube ich, dass es nur noch wenigere gibt. Aber ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher.
Ja, aber es wird doch schon irgendwo angedeutet, so es waren mal mehr und das sind eher so die letzten Überbleibsel von denen und so, was ja zu der Geschichte zumindest irgendwie passen würde, ne? Also das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage nach dem Warum. Da wird ja auch irgendwie gesagt, dass die quasi aus dem Gebirge ja vertrieben wurden. Es ist ja nicht super klar, wer eigentlich Beorns Vorfahren sind. Das wird ja von Gandalf so ein bisschen angedeutet, dass das irgendwie so Bären oder Riesen oder wer auch immer sein könnte. Und dass es da vielleicht auch eine Vorgeschichte mit den ominösen Steinriesen gegeben hat. Aber vielleicht sind sie ja einfach aus dem Gebirge vertrieben worden, ob es jetzt Menschen oder Bären waren.
Das eigentlich, da können wir mal, ich habe gehört, es gibt hier jemanden, der Meinungsumfragen zu schätzen weiß. Deswegen würde ich da, ja.
Ich glaube, ich bin das.
Möglich. Deswegen würde ich da gerne mal ein spontanes Stimmungsbild einholen. Was glaubt ihr denn? Von Bär zu Mensch? Oder von Mensch zu Bär?
Also, ob er eigentlich ein Bär ist und sich in einen Menschen verwandeln kann, oder ob er ein Mensch ist und sich zu einem Bären verwandeln kann?
Genau.
Das ist eine schwere Frage.
Vor allem ist das eine gute Frage, finde ich.
Gut und schwer sind ja meistens gleich.
Je nachdem. Ich sag mal, in beispielsweise Klassenarbeiten, es heißt ja eine gute Frage und schwere Frage nicht immer das Gleiche. Da freut man sich ja vielleicht auch mal über eine einfache.
Also bevor du die beiden da jetzt irgendwie mit der Schule nervst und um den heißen Brei rumredest.
Ich weiß es doch auch nicht, deswegen mach ich das doch. Ja, also klar ist es glaube ich nicht. Ich würde sagen, also ich hätte Beorn eher als Menschen verstanden, weil die Beoringer ja doch eher als Menschenvolk beschrieben werden, der wahrscheinlich einen sehr stark bärigen Einschlag hat.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher von Mensch zu Bär ist, weil ich glaube tatsächlich, es gibt wenige Bären, die sich auch ganz vegetarisch ernähren. Ich bin wieder beim vegetarischen Punkt. Nämlich, und dann hat er eher seine menschliche Art auf das Bärensein übertragen, als andersrum, glaube ich.
Ich hätte eigentlich wie Mio argumentiert, also dass er doch, glaube ich, sehr menschliche Eigenschaften hat, eben vegetarisch und auch sehr tierlieb. Das würde ich eher zu den Menschen erzählen, obwohl ich glaube, dass auch sein menschliches Aussehen eher an einen Bär erinnert. Also deshalb, ich glaube, es könnte beides sein. Allerdings, weil er, glaube ich, für mich als Bär, als Mensch öfter und auch ein bisschen präsenter in Erscheinung tritt und eben diese Eigenschaften hat, gehe ich, glaube ich, auch Mensch zu Bär.
Okay, dann halte ich hier jetzt einfach mal aus Prinzip dagegen und sage, es ist Bär zu Mensch. Aus einem alten Geschlecht magischer Bären, die von Steinriesen, Orks oder was auch immer vertrieben wurden, sich möglicherweise auch mit Menschen irgendwann mal konfrontiert sahen, möglicherweise auch mit Zwergen, haben sie sich angepasst, indem sie nicht permanent in ihrer Bärengestalt leben, sondern sich quasi menschlich irgendwie akklimatisiert haben. Und ich glaube, dass sie deswegen auch eher grumpelig ist und ungerne Besuch von Leuten hat, die keine Bären sind.
Mhm.
Aber ansonsten finde ich Mios Argumentation ziemlich cool.
Ja, also, ja, da ist natürlich was dran, was Mio sagt, ne? Es ist schon, also, das ist schon eines der großen Ungeklärtheiten, wer eigentlich Beorns Vorfahren sind. So richtig klar beschrieben wird das eigentlich nirgendwo. Und das ist ja schon bemerkenswert, weil Tolkien diese Spekulation ja selber aufmacht im Hobbit, ne? Also Gandalf spricht ja darüber, wo er herkommt mit, ich glaube, Bilbo in dem Moment.
Glaubt ihr vielleicht, dass gerade einige Dinge, die im Hobbit auftauchen, die im Herrn der Ringe dann nicht mehr stattfinden? Wir hatten jetzt kürzlich die Steinriesen, aber auch zum Beispiel Beorn, der fällt mir jetzt ehrlicherweise im Herr der Ringe nicht ein, wobei ich glaube, dass zumindest Grimbeorn erwähnt wird.
Beorn ist zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe halt tot.
Ja.
Was auch für einen Menschen spricht übrigens. Ich weiß gar nicht, wie alt wird so ein Bär? Wahrscheinlich auch nicht großartig anders als bei Menschen.
Aber ne? Wenn es ein magischer Bär ist?
Wenn es ein magischer Mensch ist. Also das spricht vielleicht doch eher für einen Menschen, dass der halt auch menschlich gestorben ist anscheinend, weil wir wissen nicht genau, wie alt er zum Zeitpunkt des Hobbits ist, aber ja dann doch sag mal, eher in einem mindestens erwachsenen Alter, und wenn dann 60 Jahre vergehen, ne, dann kann das auch mal sein, dass man als...
Ja, okay, fair point. Außer man hat einen Ring, aber...
hatte er ja nicht.
Hatte er ja nicht. Der ist ja, er hat die Gelegenheit nicht beim Schopfe ergriffen, als der Ring bei ihm durchkam. Nee, aber mal generell vielleicht zu Tolkien, ist das etwas, was vielleicht auch gerade in diesem Setting Hobbit einfach sehr gut passt, dass er da quasi wieder so ein Konzept hat, was er quasi nicht fertig und geschlossen erklärt oder erzählt, weil, oder ist das auch etwas, was er vielleicht einfach bewusst offen und der Fantasie überlässt, denjenigen, die den Hobbit lesen? Als das quasi als eine Art Mysterium oder Rätsel oder auch einfach Fantasiewesen da drinnen zu lassen.
Ich glaube vielleicht schon Zweiteres, weil er das ja zum Beispiel auch im Herrn der Ringe mit Tom Bombadil tut. So eine ganz ähnliche. Auch da wird ja sogar im Buch die Frage aufgeworfen, hey, wer ist das eigentlich? Nur halt nicht beantwortet.
Ja.
Genau so hätte ich es auch gedacht. Also, weil Beorn ist ja schon eine Frage, die man sich aufwirft im Hobbit. Aber sie wird ja bewusst nicht beantwortet. Also, ich glaube tatsächlich, Gandalf sagt, wir wissen es nicht und werden es niemals erfahren, glaube ich. Oder
ich glaube auch
bin
so.
Bin mir aber auch nicht sicher. Ja, das wäre auch ein Punkt dafür, dass Tolkien das bewusst gemacht hat.
Ich glaube auch, also so wie wir Tolkien als Autor kennen oder wie ich ihn bis jetzt kenne, ist er ja eher so, dass er schon fast alles ziemlich geplant gemacht hat, und er wirft ja auch Fragen, die er mit Gandalf, über Gandalf stellt, als er mit Theoden, nicht mit Theoden, sondern mit Bilbo spricht. Da wirft er ja auch diese Fragen auf. Ja, wer ist Beorn? Und ich glaube, da gibt er ja auch so ein paar Ideen so leicht vor. Also er könnte aus Nebelgebirge kommen, Bär oder irgendeine andere Gestalt. Und ich glaube schon, dass er dann damit vielleicht auch die Fantasie ein bisschen anregen will.
Mhm. Vielleicht ist es auch so gewesen, wie es bei Tolkien ja manchmal auch ist, dass es einfach, dass er sich zu viele Gedanken darüber gemacht hat. Und dann gab es irgendwie 5 Versionen und er konnte sich mit sich selbst nicht einigen, welches denn jetzt ist.
Das passt auch zu Tolkien.
Schon, ja.
Also ich glaube...
Ja, bitte.
Ich glaube, Tolkien hat an einer Geschichte 3 Tage vor seinem Tod, glaube ich, gearbeitet.
Ja, gerade also, bei Galadriel zum Beispiel sieht man das ja, sehr häufig.
Ich glaube, das wartet sogar.
Ich bin mir gerade ehrlicherweise nicht sicher, ob ich die Frage schon gestellt habe. Für den Fall, dass ich die schon gestellt habe, dürfte mich selbstverständlich mit Schelte überziehen. Ansonsten würde ich da um Antwort bitten. Wissen wir, wie Beorn dahin gekommen ist? Also warum er ausgerechnet da, wo er jetzt lebt, quasi sein kleines Gehöft aufgebaut hat?
Ja,
also ich meine...
Bitte, Mio.
Ich meine, dass du mir die Frage noch nicht gestellt hast. Aber es könnte natürlich sein, dass... irgendwie er halt sehr naturverbunden ist und halt, ich glaube tatsächlich, das hängt da mit dem Volk zusammen, weil das Volk da schon immer gelebt hat in der Umgebung und halt da festgeblieben ist. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Beorninger ja gejagt wurden und dann halt sich verteilt haben und halt in abseits gelegenen Sachen gewohnt haben.
Ich glaube, die Theorie oder die Überlegung, dass er vielleicht aus dem Nebelgebirge stammt, spricht vielleicht dafür, dass er dann dort runtergekommen ist und sich dann dort in der Region da niedergelassen hat. Und die ist ja auch sehr wenig besiedelt. Man hat den Wald in der Nähe, die Berge in der Nähe. Ich glaube, da ist ja auch eine große flache Landschaft dazwischen. Das für Beorn, was für Beorn, glaube ich, einfach zu ihm passt, und er ist dort einsam, hat dort seine Tiere, das finde ich, das passt ganz gut, dass er vielleicht dann aus dem Nebelgebirge runtergekommen.
Was ich mich gerade frage, und ich weiß noch nicht, ob ich da eine Antwort habe. Also die Grundüberlegung, die ich habe, okay, die Beorninger sind gejagt worden. Es ist nicht so besonders viel über sie bekannt. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie viel Zwerge oder Elben oder auch die Orks über die Beorninger wissen. Aber so von der Geografie her lebt der ja zwischen Nebelgebirge und Düsterwald. Aber zu beiden sind es halt mehrere Tage Weg. Für einen Menschen oder auch einen Ork. Ist das vielleicht an der Stelle nicht einfach nur ein schönes und fruchtbares, aber auch ein sicheres Plätzchen, weil die Orks ja normalerweise in ihren Höhlen und Stollen sind und vermutlich nicht mehrere Tage rauskommen dahin?
Aber es werden ja schon so Ork-Überfälle auch beschrieben, auch gerade auf die Menschen, die da wohnen, wo Beorn wohnt. Da steht da
ja, aber wirklich so weit draußen, sage ich jetzt mal.
Also auf sein Haus selber nicht, das sagt er auch, ne? Hey, ja, genau. Mein Haus ist sicher. Aber in die Umgebung denke ich schon. Das kann man zum Beispiel in dem Kapitel, wo Gandalf mit Bilbo und den Zwergen oben auf den Bäumen gefangen wird, also gefangen, ne, wo die Adler die retten.
Der geplante Streifzug.
Genau, das ist ja so ein geplanter Streifzug, der wahrscheinlich auch in die Richtung der Beorhinger geht. Der war ja schon, glaube ich, auf ein bisschen weiter ausgelegt.
Also du würdest mir widersprechen?
Ich glaube, in dem Punkt ja.
Ich finde beide Theorien gut. Ich glaube, ist es nicht so, dass Beorn auch selbst ab und zu ins Nebelgebirge zieht als Bär und dann mit Orks kämpft oder Orks, zumindest ist es ja so in dem Kapitel vom Hobbit, dass er dort dahin zieht aktiv. Ich glaube, deshalb sucht er vielleicht nicht unbedingt diese Sicherheit, sondern vielleicht eher auch ein Stück.
Ja. Und ja. Er kennt ja auch ein paar Punkte aus dem Nebelgebirge, als die Zwerge, also als Gandalf die Geschichte erzählt, was passiert ist, da nickt er ja an einigen Stellen so von wegen, ach ja, das kenne ich und
Das ist sowieso ein ganz, ganz spannender Punkt. Da wird ja angedeutet, also zumindest kommt das für mich so rüber, wie schnell er in seiner Bärenform unterwegs ist. Weil korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, er ist ja irgendwie einen Tag unterwegs und findet dann diese verbrannten Bäume und so weiter, wo Gandalf halt die Waage angezündet hat und die Orks dann versucht haben, die Zwerge von den Bäumen runter zu feuern. Und von da aus sind die ja von den Adlern gerettet worden, ein Stück geflogen und dann nochmal ein Stückchen weiter geflogen.
Schon eine Strecke, ne?
Und dann noch zu Beorn gezogen. Also das kommt mir zumindest nach einem ziemlich weiten Weg vor. Und wenn Beorn da innerhalb eines Tages einmal hinrennen kann, sage ich mal, und wieder zurückkommt, würde es ja darauf hindeuten, dass er sich sehr schnell bewegt.
Also zumindest laut dem Bärenwald Abesbach kann ein Berg auf Reviersuche bis zu 100 Kilometern am Tag zurücklegen.
Wenn ich jetzt die genaue Distanz kenne.
Ja, aber 100 Kilometer ist ja schon mal, sag mal, für einen Menschen vielleicht mal eher 5 Tage oder sowas, ne? Je nachdem, wie schnell. Also und Zwerge und Hobbits haben wir jetzt auch nicht die größten Beine, ne?
Ja.
Also, ich glaube schon, dass der Bär schneller ist als der Mensch. Sagen wir es mal so.
Welch weise Erkenntnis. Was denkt ihr?
Also, kann wirklich gut sein, dass er aus dem Nebelgebirge kommt. Also, man kann natürlich drauf schließen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil er hat ja Bär-Einfluss und er hat Mensch-Einfluss. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob Menschen und Bären so gerne in Bergen leben. Ich dachte eher so ein bisschen auf dem Land. Ja.
Ja, guter Punkt.
Und zur Schnelligkeit, also ich glaube, diese Distanzen, ich glaube, die sind absolut realistisch. Also vielleicht jetzt, ist vielleicht noch ein besonderer Bär, der besonders schnell ist und besonders stark. Aber die haben ja auch die Zwerge und Gandalf und Bilbo haben ja auch viel Gepäck dabei. Nee, nicht mehr, ne? Die haben kein Gepäck mehr dabei.
Nee, die haben das, glaube ich, verloren irgendwie, ne? Durch diese Adleraktion.
Durch die Orks.
Ja, genau.
Durch die Orks. Aber die haben ja trotzdem, glaube ich, zumindest Rüstung an und schwere Klamotten. Das heißt, da sind die auch nicht so schnell unterwegs. Und ich glaube, die Distanz, 100 Kilometer laufen und dann noch ein bisschen Adler zwischendurch, das würde ich sagen, das passt schon ziemlich gut. Also, dass er dort irgendwo in der Mitte lebt, könnte hinkommen.
Ja, es ist ja, also offensichtlich weiß ja Gandalf, Moment mal, so hier in der Gegend, da kenne ich. Ich glaube, er sagt auch, da kennt er wen.
Mhm. Und Beorn leugnet das.
Wobei wir ja relativ schnell erfahren, dass Kennen ein sehr relativ und dehnbarer Begriff ist. Weil er hat ja offensichtlich hat Gandalf von Beorn gehört und weiß ihn auch ungefähr einzuordnen. Aber persönlich scheinen sie sich ja nicht zu kennen, sondern persönlich scheint Beorn ja Radagast zu kennen. Was wissen wir von der Verbindung zwischen Beorn und Radagast?
Ja, genau das halt, ne? Also, die scheinen sich tatsächlich zu kennen und Beorn ist dann eher so, ach so, ja gut, wenn du Radagast kennst, dann ist okay. So, ne? Also, es scheint eher eine Positivkonnotation zu sein. Viel mehr, ehrlich gesagt, außer dass man jetzt über Radagast als tierverbundenen Zauberer da irgendeine Verbindung herstellen könnte.
Ja, nee, was ist alles gut.
Okay.
Ich habe gerade, vielleicht arbeite ich an einer neuen Idee, wie die Beorninger ins Leben gerufen worden sind.
Das denke ich nicht. Aber die, vielleicht, also Radagast wohnt ja tatsächlich auch gar nicht so weit weg von Beorn. Ne? Roskobel ist ja an den Säumen des Düsterwalds. Da ist es wahrscheinlich eher mal möglich, dass sie sich sehen als Gandalf, der ja vor allem im Bereich Auenland, Bruchtal und sowas unterwegs.
Haben wir eine Idee, was die beiden machen oder was die beiden verbindet, Mio?
Ich glaube, die sind sich irgendwann mal begegnet. Beorn war irgendwie auf Streifzug durch den Wald und hat nach Orks gesucht. Und Radagast war mit seinem Hasenschlitten im Wald unterwegs. Und dann sind sie sich vielleicht mal über den Weg gekreuzt. Ja, und vielleicht treffen sie sich dann immer wieder. Und meine Theorie ist ja immer noch, dass Tom Bombadil auch dazu gehört und manchmal auch dazu kommt zu den Runden. Aber
das wäre aber ein relativ weiter Weg, oder?
Ja, aber trotzdem ist das meine Theorie.
Der hüpft dann immer zu denen und dann sind sie ein Trio.
Ja.
Wie kennen die sich? Ich kann mir eigentlich wirklich nur vorstellen, dass es irgendwas mit der Natur zu tun hat. Viel draußen unterwegs und ich denke auch, dass Beorn weiß, wer in seinem Gebiet unterwegs ist. Und ich weiß auch, dass Radagast weiß, was so los ist in seiner Natur. Ich denke, die werden voneinander wissen und sich dann irgendwann über den Weg gelaufen sein. Und ich denke auch, dass sie sich eigentlich ganz gut verstehen, eben tierlieb, die kümmern sich um die Tiere, essen keine Tiere und das wird was mit der Natur zu tun haben. Anders kann ich mir das eigentlich wirklich nicht erklären.
Ja, und dass sie sich gut verstehen, ne, sieht man ja auch daran, dass anscheinend ja dass Radagast Gandalf erzählt hat, dass der Beorn ganz okay ist. Oder zumindest, dass sie dich kennen, ne?
Ja, aber was ich mir da auch, also erstmal, ich denke auch, es könnte so eine Verbindung sein. Beide wollen in ihrem Gebiet ja mitbekommen, was ist und wollen ihr Gebiet auch sicher halten. Und zumindest Beorn scheint ja rund um sein Gehöft auch ja schon etwas weitere Streifzüge zu unternehmen und halt im Zweifelsfall auch Bedrohungen zu bekämpfen. Aber was ich mich halt frage, Gandalf weiß ja schon, wo er bei Beorn so von der Persönlichkeit, vom Charakter dran ist. Dass der im Grunde zwar ein guter Mensch, / Bär ist, aber er mag keine Fremden, er mag keine Gesellschaft, er mag keine Zwerge.
Wie ein Hobbit eigentlich.
Er wird wirklich nicht gerne behelligt. Immerhin mag er keine Orks. Aber das scheint ja schon durch die Botschaft, du willst den aber auch nicht als Feind haben, weil ansonsten ergeht es dir schlecht. Und da frage ich mich ja, also mich würde wirklich interessieren, was hat Radagast gesehen oder miterlebt bei Beorn, dass er Gandalf das quasi, ich sag mal, so informativ dran trägt und dass das bei Gandalf auch so prägnant im Kopf ist, so, also wir können dahin, aber wir müssen verdammt auf der Hut sein.
Naja, vielleicht ist es auch, dass Beorn einer der Leute ist, die Orks da in Schach hält, weil da gehe ich jetzt mal stark von aus, ne, dass es da schon, also dass es öfter Streifzüge der Orks gibt und dass Beorn vielleicht einer der ist, der das versucht zu verhindern.
Und dass in der Region, glaube ich, auch halt echt nicht viel los ist und das dann auffällt, wenn dort irgendwer wohnt und auch eben diese Streifzüge macht und wenn die sich austauschen, dann die wissen ja wahrscheinlich, Gandalf weiß ja auch grob oder will ja auch grob wissen, wo was in welcher Region ist und wenn das einer der einzigen ist, der dort irgendwie wohnt, dann interessiert sich vielleicht auch Gandalf irgendwie entfernt für Bär.
Gerade wenn das auf dem Weg sozusagen häufig liegt, ne? Weil der Hohe Pass, worüber man ja meistens dann von Eriador, also da wo Gandalf lebt, nach Rhovanion, also da wo Radagast lebt, das ist ja quasi so ein bisschen der einzige Weg erstmal darüber. Mhm. Und dann kommst du relativ nah immer bei Beorn vorbei.
Ja, Beorns Charakter, das ist etwas, was mich immer noch so ein bisschen rätselnd zurücklässt. Weil so wie Gandalf und Bilbo und dann in Salamitaktik die Zwerge hinterher da auftauchen, in einer, sagen wir mal, verunfallt koordinierten Aktion, so wie sich das erstmal liest, denke ich mir immer so, ja, vorsichtig sein. Und wann kommt eigentlich der Punkt, an dem Beorn sagt, hör mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Ja, also er sagt das ja schon so indirekt mehrfach, ne? So von wegen, hey, 3 ist nicht 5 und sowas, ne? Aber irgendwie lässt er sich halt da verarschen.
Und da, also, da frage ich mich halt schon so ein bisschen, weil, also, die Sorge, die Gandalf hat, bewahrheitet sich ja am Ende so gar nicht, finde ich. Mhm. Sondern, ja, Beorn ist erstmal nicht so besonders glücklich, wird dann natürlich von Gandalf sehr geschickt mit der Geschichte umworben und ist dann neugierig und kriegt aber auf der anderen Seite immer mit, Moment mal, es sind ja doch immer mehr Personen, bis es dann am Ende, ich glaube, 15 oder so sind.
Ja, 13 Zwerge plus korrigiert mich, Bilbo, wenn ich, plus Gandalf. Müsste 15 sein, oder?
Ja. Und am Ende ist er dann eigentlich neugierig auf die ganze Geschichte, überprüft die dann aber am Ende doch. Und da denke ich mir, Moment mal, auf der einen Seite ist er halt skeptisch, wird dann aber sehr schnell freundlich und auch super gastfreundlich. Und auf der anderen Seite zieht er dann halt los und checkt das Ganze nochmal ab. Ich finde das ziemlich, also irgendwie ambivalenter Charakter irgendwie.
Ja, wobei er, jetzt mal ganz böse gesprochen, denen ja auch schon sagt, hey, schlaft heute Nacht hier in der Scheune, kommt nicht raus, sonst wird's gefährlich. Also de facto sperrt er dieser ja irgendwie ein für die Nacht und nutzt dann die Zeit, um das zu checken. Also wenn die Geschichte sich jetzt als nicht wahr herausgestellt hätte, hätte es vielleicht auch gefährlich werden können für Bilbo und die Zwerge.
Ja.
Also, dass er sich gedacht hat, so, hey, ja, die bleiben da mal schön in der, und es gibt ja auch dieses angedeutete Bären-Meeting da. Also, ich glaube, es war schon besser für die, dass die Geschichte dann auch gestimmt hat, sagen wir es mal so.
Ja, und ich finde tatsächlich, man macht das ja auch manchmal, man hinterfragt ja manches im Kopf, aber sagt es dann erstmal nicht, offen, weil man jetzt nicht die anderen Leute so konfrontieren möchte. Und dann prüft er das halt nochmal. Und ja, wie Tim gesagt hat, das könnte dann ein bisschen gefährlich sein, wenn die Geschichte nicht stimmt. Also immer mit einer wahren Geschichte.
Ja. Beorn ist so ein bisschen das Gegenteil von Captain Blaubär, der ja auch als der Lügenbär bekannt ist. An der Stelle die 13,5 Leben des Captain Blaubärs. Stimmt, er lässt sie in der Scheune und sagt auch sehr deutlich, kommt da mal besser nicht raus. Ich frag mich.
Das hat, glaube ich, schon einen Grund.
Ja. Aber auch durchaus selbstbewusst, dass er sich denkt, im Zweifel. Also Snack, also jetzt snacken nicht im Sinne von Nahrungsaufnahme, aber im Zweifelsfall snacke ich mir die Zwerge, den Zauberer und den sehr spannenden Hobbit. Aber auch das wieder etwas, wo ich mir denke, so wenn Beorn gerade in Bärengestalt so angedeutet ein mächtiger Krieger ist, und das wird ja auch im späteren Verlauf, wenn wir Richtung Schlacht der Fünf Heere blicken, nochmal deutlich, wie haben es vielleicht die Orks geschafft, die Beorninger so zu dezimieren? Habt ihr da spontane Idee?
Wahrscheinlich waren die Beorninger schon immer relative Einzelgänger und die Orks im Nebelgebirge, jetzt auch aus dem Kapitel vor jetzt Beorn, die sind ja eigentlich schon ziemliche Teamspieler, so wie wir das mitbekommen.
Ja.
Die können sich zusammen Team und Taktiken ausarbeiten, wie sie jetzt irgendwen jagen. Und ich glaube, dass sie das wahrscheinlich auch so gemacht haben. Viele gegen, viele zusammen gegen viele Einzelne sind die Orks dann vielleicht schon insgesamt deutlich stärker.
Was bedeutet dezimieren?
Weniger machen.
Genau. Dezimieren würde ich jetzt in dem Fall als verringern.
Ah, das ist das deutsche Wort, ja.
Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Ich würde es als verringern bezeichnen. Ursprünglich kommt das Dezimieren, also Dezima ist, glaube ich, ein Zehntel oder das Zehnte, und das kommt ursprünglich aus dem Römischen Reich. Wenn da eine Legion sich nicht richtig verhalten hat, ist da jeder Zehnte bestraft worden. Mal ganz grob erklärt. Aber ich finde es sehr cool, dass du nachfragst. Auch wenn mich das jetzt aus dem Konzept gebracht hat, aber
komm, Frage, machen wir einfach nächste Frage.
Fragen ist immer gut. Ja, wir haben noch genug, wir sind ein bisschen durcheinander und ein paar haben wir auch schon abgefrühstückt. Wo wir vielleicht mal anknüpfen können, wissen wir etwas über Beorn und seinen generellen Bezug zu Zwergen? Also jetzt nicht zu den 13 Zwergen, die da bei ihm vorbeischauen, sondern zu Zwergen generell, die ja ursprünglich auch im Nebelgebirge heimisch waren. Ebenso viel wie vielleicht die Beorninger auch. Und wissen wir etwas über seine Beziehung zu den Elben? Und direkt noch dran an, ich mache jetzt hier so ein Fragengewitter. Wissen die Elben eigentlich irgendwas von Beorn? Und da meine ich generell die Elben und nicht einfach nur die Waldelben in Thranduils Reich. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel, insofern pickt euch was raus und dann feuerfrei.
Wir können ja die Zwerge vielleicht als erstes machen. Wir wissen, dass Beorn keine Zwerge mag. Also insofern scheint es da eine Verbindung zu geben und es scheint einen Kontakt gegeben zu haben. Diese Zwerge, die Gandalf mitbringt, die wissen nichts von Beorn. Die Zwerge, die vielleicht vorher im Nebelgebirge gewohnt haben, die können natürlich von Beorn nichts wissen, weil das ist ja viel zu lange, ne?
Ja, ja, okay.
Aber vielleicht von diesem Volk, das könnte sein. Thorin und so, die ja schon irgendwie, sag mal, so die Elite der Zwerge sind zu dem Zeitpunkt, erscheinen mir dann doch aber ein bisschen überrascht dafür, dass das bei denen so eine urbane Legende oder sowas ist. Also das denke ich eher, die Zwerge wissen nichts von Beorn, aber Beorn weiß von den Zwergen.
Das ist eine gute Frage. Also die Zwerge könnten vielleicht halt das Holz vom Wald vielleicht genommen haben und halt das fand Beorn halt vielleicht nicht gut. Und irgendwann hat halt Beorn, glaube ich, irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt, ich bin gegen die Zwerge. Oder vielleicht war das nicht Beorn, sondern ein Vorfahre von Beorn. Und das hat sich halt durchgezogen, so die Zwerge sind böse und die bleiben auch böse. Und vielleicht ist Beorn jetzt der, der auch ein bisschen diese Schwelle so ein bisschen wieder zertritt, so dass nicht mehr alle denken, die Zwerge sind böse, sondern dass man auch denkt, es gibt so gute Zwerge. Das könnte jetzt auch vielleicht Beorn bewirken. Und nochmal zu den Elben. Ich glaube tatsächlich, es gibt Elben, die davon wissen. Ich glaube, Elrond weiß von Beorn. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt Haldir von Beorn weiß.
Ja, dann schließe ich mich kurz an die Elben an. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wo, also jetzt gelesen heute nochmal, dass also Beorn kennt natürlich Elben und ich glaube auch, dass ein paar Elben Beorn kennen, weil ich habe gelesen, dass es, glaube ich, ein eher distanziertes Verhältnis gibt, aber ein freundliches Verhältnis. Also die kennen sich, die schätzen sich, aber haben jetzt nicht ultra viel miteinander zu tun. Und zu den Zwergen, ich glaube auch nicht, dass ich glaube, sehr wenige Zwerge oder fast kein Zwerg weiß von Beorn. Das bekommen wir auch mit an der Reaktion der Zwerge jetzt im Hobbit, dass die gar nicht wissen, wer Beorn ist und was Beorn ist. Vielleicht hat Beorn ein eher distanziertes oder schlechtes Verhältnis zu den Zwergen, weil die vielleicht nicht mit seinem Weltbild oder mit seiner Art, wie man lebt, übereinstimmen. Also Zwerge, wie wir sie wahrnehmen im Hobbit, sind ja eher noch ein bisschen trampelig und
das ist eine schöne Beschreibung, ja.
Ja, und vielleicht auch nicht eher so tierlieb eingestellt, sondern eher Tiere sind ja Nutztiere und das ist vielleicht für Beorn, hat er auch schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Das könnte
zu den Elben ist mir jetzt eben auch eingefallen, also es scheint ein tatsächlich sehr gutes Verhältnis zu geben, weil Beorn berät die Zwerge ja auch dann über den folgenden Weg und sagt ihnen, nimm mal nicht die alte Waldstraße, sondern mach hier den Waldelbenpfad. Das heißt, man könnte jetzt irgendwie argumentieren, dass irgendwie Beorn auch die Zwerge so ein bisschen da in so eine Falle gelockt hat, was die Waldelben angeht. vielleicht gab es da eine geschäftliche Verbindung, wer weiß.
Möglich. Ja.
Ich glaube nicht, dass ich Beorn als hinterhältig einschätzen würde.
Neue Fan-Theorie.
Ja.
Oh, das ist ja schön. Eieiei. Ja, ich find's interessant. Ich persönlich kann mir schwerlich herleiten, warum er jetzt ausgerechnet die Zwerge zum Beispiel nicht so mag. Also offensichtlich mag er Orks noch viel weniger und Waage, das ist wenig verwunderlich. Und nach dem, was ihr jetzt beschrieben habt, überlege ich, ob das um es mal sehr platt zu sagen, so der typische Konflikt zwischen Aule und Yavanna-Werken ist, weil irgendwie relativ viel dessen, was Aule so fabriziert hat, bedient sich dann doch in der Natur und ist auch bis zu einem gewissen Grad halt eher zerstörerisch unterwegs, auch wenn die Zwerge das jetzt nicht überall aus Böswilligkeit tun.
Ich meine, Yavanna ist jetzt auch nicht unbedingt für Bären bekannt, aber...
Nee, aber für die Naturliebe, die ja, wie eben beschrieben, Beorn auch offensichtlich hat. Wie findet ihr denn so grundsätzlich Beorns Move, die Zwerge oder generell, also Gandalf und Bilbo ja auch, aber diese Schar von Thorin bei sich aufzunehmen, obwohl er keine Lust auf Leute hat? Obwohl er keine Lust auf mehr als zwei Leute hat, obwohl er niemanden von denen wirklich kennt. Ich glaube, das ist auch beschrieben so. Er hat vielleicht mal ein oder zwei Freunde da und jetzt sitzen halt irgendwie x Fremde 15? Bei ihm auf der Veranda oder so. Wie findet ihr das? Hättet ihr das ähnlich gemacht oder hättet ihr gesagt, nee, geht weiter? 4 Tage weiter also, ist so ein Elbenfahrt. Geht da mal weiter und dann klopft er da an die Tür.
Ich hätte auf jeden Fall gesagt, geht weiter. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich sie aufgenommen hätte, aber ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen, was man machen würde und was man sich wünschen würde, was man machen würde. Und ich würde wahrscheinlich sagen, geht mal weiter. Ich habe keine Lust auf 15 Leute zu bedienen. Ich habe nicht genug in meinen Speisekammern und ich alleine kriege die schon an einem Tag leer. und dann würde ich eher weiterschicken, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass ich die Zwerge auf.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht öfter sogar passiert, dass da Leute aus dem Nebelgebirge quasi stolpern, ne, und bei Beorn aufschlagen, die von Orks verfolgt wurden, weil das könnte ja durchaus mehreren Reisenden schon passiert sein. Ich hätte vielleicht auch verstanden, wenn er sagt, hey, ihr seid die 7. diese Woche. Nee. So, ne?
Luis, was denkst du?
Ich glaube, dass Beorn ja wenige Personen hat, denen er vertraut. Also er hat ja ein paar Freunde, er hat ein Verhältnis oder er kennt den Radagast und ich glaube auch, ja, wie wir eben schon besprochen haben, auch nicht super schlecht. Also die, glaube ich, mögen sich auch ein Stück weit. Und vielleicht ist Gandalf einer der wenigen, der eben diese Verbindung herstellt, und weiß, okay, wie er ihn da rauslocken kann, eben mit, ja, ich kenne Radagast, er sagt, glaube ich, sogar, dass er verwandt mit Radagast ist. Ne?
Er sagt, er ist der Vetter, also Cousin quasi.
Ja. Ja, stimmt.
Genau, ich glaube, dass daher vielleicht diese Verbindung herkommt und so, wenn der jetzt mit dem verwandt ist, dann tue ich den jetzt einen Gefallen und so schlecht kann der dann gar nicht sein. Und vielleicht hat er dann doch auch irgendwann mal das Bedürfnis, bisschen von anderen Männern oder von anderen Leuten was zu erfahren, was gerade so Phase ist und was die gerade erlebt haben, auch mit der spannenden Geschichte.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich überlege gerade, weil ich kann mich dem, was Mio davor gesagt hat, total anschließen. Das, was ich mir irgendwie wünschen würde, entspricht nicht immer zwangsläufig der Realität, wie ich es dann umsetzen würde. Mein erster Gedanke war auch, ja, ich glaube, ich hätte die schon gerne reingelassen, aber gemacht hätte ich es nicht. Während wir uns dann drüber unterhalten haben, habe ich mir gedacht, aber am Anfang waren es ja nur 2. Und jetzt überlege ich, hätte man mich gegebenenfalls mit dieser, mit diesem, ja, nennen wir es mal Strategie oder Kniff oder diesem Trick, den Gandalf da angewandt hat, vielleicht doch gekriegt, weil 2 Leute kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn der eine sagt, so guck mal hier, ich kenne den ganz gut und ich habe hier eh nur so einen harmlosen Hobbit bei mir und wir haben Probleme mit den Orks gehabt, also auch so die richtige Geschichte vom Setting her auftischen. Ich glaube, da hätte ich schon gesagt, okay, ja, kommt erstmal rein und dann gucken wir mal weiter. Und jetzt bin ich so ein bisschen bei der Frage, hätte ich dann nach den ersten 3-4 Zwergen wann, ne? gesagt, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wie viel sind es am Ende wirklich? Oder hätte ich mich auch quasi wie Beorn so ein bisschen fesseln lassen und am Ende wären halt 15 Leute bei mir in der Bude gewesen? Vielleicht hätte er mich erwischt. Also ich finde das sehr, sehr klug von Gandalf. Ich glaube, das steht da auch als Gedanke von Bilbo. Ganz clever, aber ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr liebevoll beschrieben. Mio, du hattest das, Luis, du hattest es gesagt, glaube ich, mit daran sieht man, dass es ein Kinderbuch ist. Zwar nicht bezogen jetzt auf die Stelle, sondern auf die tierischen Gefährten von Beorn, zu denen kommen wir gleich gerne auch noch. Aber so diese, die kommen zu zweit und dann erzählen sie und vorher sagt er den Zwergen, pass mal auf, ich pfeife euch her, ungefähr im Abstand von 5 Minuten und kommt bitte nur zu zweit oder zu dritt und Bombur kommt auf jeden Fall allein und als letzter, weil der für 2 zählt.
Was übrigens schon eine harte Aussage ist. Ne?
Also, das es ist nicht besonders freundlich, dass es war, aber es ist schon, ich finde es schon cool gemacht. Und ehrlicherweise, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt hätte ich mich dann auch überrumpeln lassen.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Also ich glaube, wenn ich einmal dann Ja gesagt hätte zu den ersten, wäre es mir sehr schwer gefallen, zu den anderen 13 Nein zu sagen. Und ich glaube, wenn du jetzt dann Gandalf gefragt hättest, ja, wie viele sind es am Ende wirklich? Ich bezweifle, dass Gandalf dir dann wirklich gesagt hätte, wie viele es sind, sondern erstmal mit der Geschichte fortgefahren hätte, wäre und dann andere Wege gefunden hätte, sich dann da rauszureden aus seiner Frage. Also ich bezweifle, dass er dir da auf eine klare Antwort.
So, dann wäre für die letzten 5 wäre sowas gekommen. Ach ja, was ich vergessen habe und bei so vielen Zwergen und so vielen ähnlichen Namen können auch mal 2 durchrutschen.
Genau so, ja.
Ja, aber ich finde, vor allen Dingen bei den Menschen ist es ja immer so, dass es immer so Leute geben kann, die sich irgendeine Geschichte aus den Fingern saugen. Ja, Beorn prüft das. Aber trotzdem wäre ich da sehr misstrauisch, so, naja, du kannst mir jetzt irgendwas erzählen. Und wenn du mir einen Namen sagst, den ich kenne, dann könnte ich dir glauben, aber deswegen geh mal weiter. Und deswegen bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob ich mit diesem Trick überlistet werden würde. Ja, ich bin müde. Auf jeden Fall, ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob da dieser Trick so wirksam sein könnte. Vor allen Dingen jetzt.
So, Mio, einer der Wachsamen unter uns. Tim, wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube, wenn die, ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, die bleiben nur eine Nacht, dann sollen sie machen und dann gehen sie wieder und dann ist gut.
Okay, an der Stelle möchte ich mich ganz kurz zu dem äußern, was Tim gesagt hat. Sollte irgendjemand auf die Idee kommen, bei den nächsten Tolkien-Tagen das als Einladung zu verstehen, eine Nacht bei uns im Zelt vorbeizukommen. Wir haben einen großen, gefährlichen Bären.
Aber auch ein großes Zelt und unsere Türen stehen immer offen. Das wolltest du doch sagen, oder?
Genau das wollte ich sagen. Ansonsten engagieren wir Mio als Rausschmeißer.
Also.
ja, und ich würde dann weitergehen, weil das Erleben der Zwerge und von Bilbo in Beorns Scheune ist ja auch so ein bisschen hin und her. Und ich finde, man hat eine Diskrepanz zwischen den Zwergen, was ich ganz interessant finde. Also wir kriegen ja relativ viel mit von Bilbo, der sich die ganze Zeit, trotz dessen, dass sie wirklich gut versorgt sind, immer noch irgendwie Sorgen macht und die Situation nicht richtig einschätzen kann. Weil er bis zum Ende halt auch nicht weiß, ist Beorn uns jetzt wohlgesonnen oder holt er jetzt die Waage und die Orks und verfüttert uns an die. Die Zwerge sind ja, also zumindest schien es mir so, sind ja sehr entspannt, freuen sich, dass sie genug zu essen haben, dass sie da in Ruhe schlafen können und kommen gut damit klar, dass sie da jetzt einfach ein paar Tage sind. Kriegt man das bei den Zwergen einfach nicht, also geht es den Zwergen möglicherweise so wie Bilbo und man kriegt das einfach in der Beschreibung nicht richtig mit? Oder sind die Zwerge da etwas gelassener als der Mr. Beutlin?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie da so mit dieser typisch zwergischen Arroganz ein bisschen eher dran gehen, von wegen, ach, das wird schon. Aber tiefenentspannt sind die mit Sicherheit auch nicht. Also der Mann ist halt ein Bär, so im wahrsten Sinne des Wortes. Da denke ich, haben die schon ein bisschen Respekt.
Das glaube ich auch. Also ich denke schon definitiv entspannter als Bilbo. Aber tiefenentspannt auch nicht, weil ich glaube, wie Gandalf Beorn ankündigt, zu wem sie jetzt gehen, da wäre ich auch nicht tiefenentspannt, wenn mir wer sagt, ja, wir müssen einzeln kommen oder zu zweit, damit der Typ, zu dem wir jetzt gehen, nicht ausrastet. Also da wäre ich auch nicht tiefenentspannt.
Ja. Dann machen wir mal weiter und das wäre jetzt dann tatsächlich der Punkt mit den auch wieder so eine ambivalente Geschichte. Die tierischen Mitbewohner von Beorn, die ja, also es sind ja aufrecht laufende Hunde zum Beispiel, und ich glaube auch irgendwie, was sind das, Schafe, die den Tisch decken?
Hm. Bienen, viele, viele Bienen, die ja, aber sprechen.
Ja, aber Bienen ist ja noch das eine, aber das hat ja wirklich was Märchenhaftes, was Fabelhaftes in dem Fall auch. Erstens, ich bin super irritiert darüber, wie viel Platz Beorn dann letzten Endes doch hat. Also auch genügend Sitzplätze für diese große Gemeinschaft. Wirklich ausreichend Verpflegung für diese Truppe, die ja durchaus hungrig ist und zumindestens dem Vernehmen nach scheinen Zwerge und Hobbits ja gute Esser zu sein. Und dann halt auch seine routinierten Mitbewohner, die da wirklich fürstlich auftischen. Also Tim, du hattest es eben gesagt, so vielleicht kommen da häufiger, also häufiger als wir wissen, doch irgendwelche Leute durch. Aber das finde ich schon krass. So, eigentlich mag er keine Leute, eigentlich möchte er keinen da haben, hat aber völlig problemlos Platz. Und damit meine ich jetzt nicht nur Platz von der Größe, was bei 13 Zwergen und Morbid ja jetzt nicht so viel sein muss, aber halt auch genügend Sitzplätze, genügend Gedecke.
Also, Louis hat das ja eben schon richtig gesagt, finde ich. Das ist halt wirklich ein Märchenelement, also ein Fabelelement in dem Moment. Und das ist sicherlich einer der eher kindlichen Aspekte des Buches. Das gibt's in ein paar anderen Stellen auch im Herrn der Ringe zum Beispiel, mit sprechenden Füchsen und so, aber da kommt's halt ganz klar raus, finde ich, dass das dann doch eher, also dass das als Konzeption ein Kinderbuch ist. Das hätte wahrscheinlich, wenn es der Herr der Ringe gewesen wäre, das so nicht ganz so da gegeben.
Seht ihr das und wie gefällt euch das? Also ich habe das Kapitel jetzt kürzlich nochmal gelesen, extra als Vorbereitung auf die Folge. Und ich fand's einfach sehr schön.
Es ist wirklich ein tolles Kapitel. Aber es ist echt eine gute Frage, warum er so viele Sitzplätze hat. Also war es nicht so, dass das auch Baumstümpfe sind, so zusammengeschnittene Baumstümpfe, die Sitzplätze? Vielleicht sind das aber auch improvisierte Sachen, die er dann halt gemacht hat. Er hat halt gerade einen Baum geschnitten und dann...
Du meinst mal halt eben zwei, drei Bäume gefällt, damit die noch wo sitzen können, die Zwerge?
Ja, aber der Gedanke ist gut. Könnte ja sein.
Oder auch nicht vorher, weil er irgendwas brauchte, weil er irgendwas bauen wollte. Und dann hat er das als Sitzmöglichkeit umfunktioniert. Dann ist jetzt noch eine Sache. Warum hat er die lange Tafel? Er hat ja einen super langen Tisch. Und da gibt es zwei Erklärungen. Erstens, es gibt keine. Oder zweitens, er hat so viel Essen immer, dass er so eine lange Tafel braucht.
Oder er spielt einfach sehr gerne Brettspiele mit riesigen Brettern und sie so immer ausufern und braucht ihn dafür.
Genau, eigentlich ist er so ein Riesenpuzzle-Enthusiast.
Ja, oder sonst sind die Tiere noch mit am Tisch und essen mit.
Das wäre irgendwie naheliegend, das stimmt.
Das stimmt, das ist vermutlich sogar das Wahrscheinlichste. Oder? Also zumindest von dem, was wir wissen, weil die Tiere sind ja da.
Ich habe ja immer noch die Theorie, dass er nach den Zwergen quasi keinen Bock mehr auf Gäste hatte. Denn wir sehen dann im Herrn der Ringe, dass Beorns Nachfolger, also die Beoringer, einen sehr hohen Wegzoll erheben. Also anscheinend versuchen sie viel, um sich Fremde vom Hals zu halten. Und Beorn tut das noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich hat er danach gesagt, so, das war jetzt schön, aber nicht mehr. Und deswegen gegen die Steuern rauf.
Okay. Mal so ganz kurz für den Fahrplan. Ich hätte jetzt hier noch vier wichtige Punkte und dahinter, also zumindest aus meiner Sicht wichtige Punkte, ob ihr die wichtig findet, keine Ahnung, ich werde sie aber vorbringen. und danach noch so ein paar spekulative Fragen. Ich würde ganz gerne, verdammt, wo ist der Punkt? Da, genau. Anknüpfend an dieselbe Thematik, wie warum hat der so viel Platz beziehungsweise so viele Gedecke? Wo hat Beorn eigentlich das ganze Zeug für dieses Gehöft her? Also gut, Holz kann man fällen, eine Hütte kann man bauen. Aber diese Dornenhecke, die da um das gesamte Haus und so drum ist, die Bienenstöcke und Kästen, und auch die Tiere. Also,
ja, also ich glaube, er hat es nicht alleine gebaut, oder? Finde ich dich. Also entweder haben die Tiere ihm geholfen oder die anderen Menschen, die da in der Umgebung sind. Oder er hat irgendwie, weiß ich nicht, Zwerge beschäftigt, keine Ahnung, aber alleine gebaut. Glaubt ihr das? Also so als Einzelgänger irgendwo naheliegend, aber es ist dann doch sehr viel, oder?
Es ist sehr viel, aber es ist auch Beorn und er ist stark und ja, also ich glaube, wenn er es mit anderen zusammengebaut hat, dann vielleicht entweder mit den Tieren oder ich weiß nicht, da haben ja vorher auch noch andere Menschen gelebt, ob er vielleicht ein bisschen was übernommen hat von den, die davor gelebt haben.
Ja, guter Punkt. Dann würde ich weitermachen und Tim, ich glaube, den Punkt hattest du geschickt. Da möchtest du gerne auf die Filme eingehen.
Nichts täte ich lieber, als auf die Hobbit-Filme einzugehen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. da mal ganz grundsätzlich, wie findet ihr Beorn im Hobbit-Film dargestellt?
Zu kurz vor allem. Also Entschuldigung für den Ausbruch, aber man sieht ja einfach nicht sehr viel von ihm. Im dritten Teil ganz kurz und im zweiten auch nicht so wirklich viel.
Und ich muss mal ganz kurz sagen, Beorns Gesicht sieht nicht sehr okay aus. Also es sieht schon sehr so aus, wir sind gerade in einem Videospiel und das ist irgendwie der Mentor oder sowas. Also ich finde es halt vom CGI her schon ein bisschen mau. Aber das sind ja eigentlich die ganzen Hobbit-Filme. Und ich finde tatsächlich, die haben Beorn zu so einem Werbär gemacht. Und ich glaube nicht, dass Beorn so jemand ist, der die Kontrolle verliert, wenn er ein Bär ist, sondern dass er eher dann immer noch kontrollieren kann, was er macht. Und das haben sie ja so nicht so gemacht. Die haben halt so gemacht, dass Beorn einfach wahllos, glaube ich, Leute angreift. Das war so im Film, was ich nicht so gut fand. Und die Orks hatten Angst vor Beorn. Und dann sagt Beorn, ja, die haben Leute die haben Beornlinger versklavt, die Orks. Und dann ist an seiner Hand ist dann so eine Kette. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die unlogisch ist. Einerseits haben die Orks Angst, aber andererseits wurde er schon.
Ja, und war doch im Hobbit-Film so, dass er dann später, das ist rausgeschnitten worden, auch in der Extended-Version, aber eigentlich war ja der Plan, dass man den in Dol Guldur dann wieder trifft, wo ich glaube, Gandalf und Radagast ihn dann am Ende sogar noch retten sollen, damit er dann die Schlacht der Fünf Heere quasi entscheiden kann.
Also, was ist das denn für ein dummer Plan?
Ja.
Also, mal ganz kurz, ich bin enttäuscht von den Hobbit-Filmen. Ja.
Also es war wohl tatsächlich auch so, dass der Schauspieler eigentlich deutlich mehr Screentime bekommen sollte. Der war wohl zwischenzeitlich auch krank und konnte deswegen nicht so viel mitwirken wie geplant. Aber schade finde ich es trotzdem, dass dieser dann doch ja relativ zentrale Charakter so wenig vorgekommen ist. Und wenn er dann, also ich meine, es gibt auch ein paar schöne Szenen mit Beorn, ne? Diese Zwergen-Vorstellungsszene, die ist nur in der Extended Version, die ist eigentlich ganz gut. Nur manche Szenen sind halt leider sehr kurz gekommen oder ein bisschen lieblos behandelt.
Absolut, ich wollte nur noch zu der Zwergen-Ankommen-Szene sagen. Ich finde eine Sache ein bisschen unlogisch, weil ich meine, im Film ist es so, dass die Zwerge da schon aus seinem Haus rauskommen.
Ja.
Und der wird ja noch misstrauischer, als ich schon bin. Und das finde ich total undumm.
Ja, das stimmt.
Aber
man darf den Kontext der Szene nicht beachten. Dann ist sie ganz gut. Das stimmt.
Ja, okay. Ja.
Ja.
Aber insgesamt, ich finde, im Buch kann man deutlich besser, also generell, das Hobbit-Buch ist deutlich besser als die Filme. Aber auch hier in der Szene, finde ich, merke ich für mich deutlich, im Buch komme ich deutlich besser in diesen Vibe rein, also mit den Tieren und das finde ich so schön beschrieben. Also daran kommt die Szene im Film auf jeden Fall nicht dran.
Ja, ich gehe damit. Ich hätte es mir im Film auch ausführlicher gewünscht. Ich glaube, ich bin ganz froh darum, dass der Dol Guldur-Part da nicht reingekommen ist. Auch das Andeuten, dass Beorn selber mal Gefangener war, fand ich irritierend. Da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn da noch irgendwas an Informationen drumherum gemacht worden wäre, weil also das Buch gibt es ja nicht her, aber dass man, wenn man dann sagt, man möchte das im Film so darstellen, da zumindest irgendeinen Anhaltspunkt bekommen hätte. Ich finde auch, es wird nicht so ganz klar, was Mio auch schon gesagt hatte, wie er die Bärengestalt kontrollieren kann. Es wird ja eher suggeriert, dass es so ein unkontrollierbarer Zustand ist, der
soll ich
so,
das Monster loslassen?
Der dann halt sein Gebiet verteidigt. So wird das ja von den Orks dann auch dargestellt. Ne? Solange die Bestie da ist, kommen wir nicht an die Zwerge. Die Zwerge können auf der anderen Seite aber auch nicht raus, weil dann werden sie gefressen, was ja als sie quasi da über das Feld rennen und der Bär sie dann verfolgt und die Schnauze in die Tür hält, auch irgendwie so dargestellt wird. Also das, ja, weiß ich nicht. Gut, also lassen wir den Film einfach weg. Ich würde ganz unelegant zu einem weiteren Punkt und danach auch zum Abschluss springen. Und zwar ist das die Schlacht der fünf Heere. Da wirkt Beorn am Ende ja entscheidend mit. Tim, willst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen?
Ja, kommt, rettet den Tag. Fertig. Ist ja so, in der Schlacht der fünf Heere, irgendwann kommt der Thorin aus dem Berg und versucht diese Schlacht, die ja zu dem Zeitpunkt relativ schlecht läuft für Menschen, Elben und Zwerge, zugunsten der guten Seite zu wenden. Er schafft das auch relativ gut, aber er scheitert ja an Bolg, also dem Ork-Anführer und seiner Leibgarde, die ihn ja quasi erschlagen oder beziehungsweise tödlich verwunden und quasi diesen Zwergenansturm brechen. Und in dem Moment kommt der Beorn und unter anderem auch die Adler und drehen das Blatt dann wieder, indem er halt Bolg und seine, also indem er die quasi erschlägt, indem er da reingeht und so als Ein-Mann-Armee da diese Elite oder diesen Führungszirkel der Orks besiegt.
Da kriegt man eigentlich nochmal einen ganz guten Einblick, was damit gemeint ist, was Beorn für ein schrecklicher Gegner wäre. Also kriegt man ja auf seinem Gehöft schon, als gefragt wird, was mit dem Ork und dem Varg passiert ist.
Gut, der hat halt einen gefangenen Ork geköpft. Das ist jetzt nochmal was anderes als...
Ja, und den Varg gehäutet und das Fell um den Baum geschlagen. Also, ja. Das ist schon... Also, ich glaube, dass man ihn nicht verärgern sollte.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Es liegt nah, also, so wie er auftritt.
Ja.
Das ist auch was, es ist ja im Film völlig anders dargestellt. Da gibt es ja diese überragende Schlachtszene zwischen Bolg und Legolas und Thorin und Azog, aber auch darüber würde ich sagen, Mantel des Schweigens.
Ja, wir gucken irgendwann nochmal den Hobbit-Film und sprechen dann darüber. Das versprechen wir euch. Ich kann an dem Termin übrigens nicht. Spannend. Wollte ich dir noch schon mal sagen, Simon.
Beim drüber sprechen oder beim gucken?
Ich denke, alles in einem.
Ach so, ansonsten hätte ich gesagt, Arbeitszeit.
Ich dachte, wir gucken die Minute für Minute und sprechen dann darüber. Ah, nee, dann kriegen wir Ärger.
Da opfern sich liebe Kollegen von uns. Ja. Habt ihr beiden noch was zu Beorn, was ich jetzt vergessen habe oder wo ihr sagt, das muss hier unbedingt noch hin?
Ich persönlich nicht. Ich fand die Fragen sehr ausführlich. Ich glaube, für mich haben wir jetzt alles behandelt, so was mir jetzt einfällt über Beorn. Und nochmal zum, was ich sagen muss, Beorn ist einer meiner liebsten Charaktere. So wie er auftritt, liebe ich.
Ich kann mich Luis da nur anschließen. Also eure Fragen waren top. Und wie gesagt, Beorn ist Beorn auf die
Normaler Beorn auf die 1.
Tim.
Ich kann mich da nur anschließen. Beorn ist so ein bisschen der typische Fall von harter Schale, weicher Kern. Einmal, wenn er dich lieb gewonnen hat, dann ist er auch sehr nett zu dir. Wenn nicht, ist schlecht. Aber meistens kurz. Und insofern, ja.
cooler ja. Charakter, auch ein sehr ungewöhnlicher Charakter für so ein Kinderbuch, ehrlich gesagt. Aber
ja, also ich an der Stelle kündige an, ich habe hier noch einen Haufen Zeug zu Beorn stehen, aber ich glaube, die Zeit geht dann doch langsam ins Land. Deswegen an der Stelle, bevor wir unseren Abschluss finden, ein riesengroßes Dankeschön an euch beide, dass ihr uns in dieser Folge als Gäste zur Verfügung steht und uns so viel schönen Input und eure Meinung geliefert habt. Mio, ich glaube, es hat noch nie jemand so häufig gesagt, ich würde gute Fragen stellen. Das
fand Simon besonders gut.
Das ja. Ist hier mit einer der Lieblingsparts dieser Folge für mich. Das nehme ich als großes Kompliment mit. Der Tim sagt selten gute Frage. Das ist keine Kritik, einfach nur eine Feststellung. Und an der Stelle direkt die Folgeeinladung ist, sind ja echt noch so ein paar Sachen offen. Jetzt vielleicht nichts ganz Essentielles mehr über Beorn, aber zumindest Sachen, über die man mal schön philosophieren und spekulieren kann. Insofern würden wir uns freuen, wenn ihr Lust habt, nochmal vorbeizukommen und noch ein bisschen über Beorn zu quatschen.
Das ist eine wunderbare Einladung. Ich würde dir gerne entgegenkommen. Ich muss das aber noch mit meinem Manager absprechen. Ja, also vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. War eine tolle Folge. Ja, und ich übergebe an Luis.
Ja, vielen Dank für die nächste Einladung. Sehr gerne. Und ja, danke, dass wir da sein durften. Und wir haben uns genau sehr über die Einladung gefreut auf den Tolkien-Tagen und hat großen Spaß gemacht.
Wunderprächtig. Ich glaube, den Gandalf schenken wir uns dann heute mal. Den hängen wir dann an das nächste Mal dran. Ja, von meiner Seite, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool, mit euch über Beorn zu sprechen. Und an alle da draußen, wenn ihr das gehört habt, hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat. Die grundsätzliche Empfehlung, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an. Gerne die Extended Versions, guckt auch in den Hobbit und in die Amazon-Serie rein. Dann könnt ihr mitsprechen oder wisst, wovon wir reden, wenn wir darüber reden. Und ja, wenn ich nichts vergessen habe, würde ich sagen, ach doch, eine Kleinigkeit noch. Ihr dürft selbstverständlich einen kleinen Werbeblock noch platzieren, weil euch kann man ja auch woanders hören.
Du spielst auf Campfire an, oder?
Ich spiele auf eurem Podcast im Generellen an.
Ah, okay, sehr gut. Ja, ihr könnt gerne auch bei uns reinhören, das würde uns sehr freuen. Überall dort, wo es Podcasts gibt, das Rote Buch, ein fantastischer Familienpodcast. Wir besprechen Tolkien, wir wollen jetzt bald ins Silmarillion starten und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch mal bei uns vorbeihört.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und ich wünsche euch beim Hören da draußen ganz viel Spaß gehabt zu haben und wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Bis dann, macht es gut.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. So können wir unsere Technik zum Beispiel aufrüsten und uns neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar richtig schöne Goodies.
Eine Hör die Ringe Produktion 2026.